Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute geht's um Schweiß und Disziplin. Wir haben einen Gast dabei, der uns erklärt, wie sportlich so Motorradfahren eigentlich auch sein kann. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gasgeflüster. Hallo Michel.
Hallo Jan, ich grüße dich.
Du, ich habe direkt wieder die heutige Challenge. Ich habe wieder eine Flasche Flens. Und seit dem letzten Mal ist meine Pechsträhne ungebrochen. Das heißt, Ich habe es immer noch nicht gebacken bekommen, hier einen Plop zu machen. Deswegen, kleinen Trommelwirbel bitte.
Das war ein feuchter Furz.
Also, ich raste aus. Ich habe noch überlegt,
du musst ihn doch vorher schütteln.
Katastrophe. Aber egal, es gäbe eigentlich viele Gründe, traurig zu sein. Ich glaube, Corona und die gesellschaftliche Lage, das wissen wir alle. Aber davon lassen wir uns nicht runterziehen. Und auch nicht von der Tatsache, dass jetzt das vierte Wochenende in Folge Scheißwetter sein soll. Und ich jetzt gar keine Ausrede mehr habe, mein Motorrad nicht zu putzen. Sondern dieses Wochenende komme ich leider nicht drum herum. Aber das lässt meine Laune gar nicht so sehr in den Keller gehen, weil heute, so viel kann man jetzt schon mal vorab sagen, haben wir erneut einen ganz tollen Gast bei uns in der Sendung. Und darauf habe ich mich auch vorbereitet und hatte dann, um zum Thema hinzuführen, gleich mehrere Einfälle, wie wir das perfekt überleiten können. Und darauf freue ich mich schon ganz besonders. Aber vorab muss ich natürlich auch wieder was loswerden, was mich so bewegt hat. Und zwar, Michel, hast du mitbekommen, dass die Isle of Man Tourist Trophy neue Sicherheitsvorkehrungen etablieren möchte und geplant hat?
Also, dass da Dinge im Gange waren, dessen war ich mir bewusst. Das wurde auch in dem Rahmen immer so kommuniziert, dass jetzt vor allen Dingen die Corona-Pause intensiv genutzt wird, um das Konzept zu überarbeiten. Einerseits in Richtung Sicherheit, andererseits um das, ich sag jetzt mal ganz lapidar, noch ein bisschen mehr zu kommerzialisieren. Also die wollen dann noch mehr Event und noch cooler und noch spektakulärer. Also spektakulär ist es ja eh schon und viel spektakulärer wird es nicht. Aber was es sich da genau abgespielt hat in puncto Sicherheit, da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Erzähl mir mehr.
Ja, also ich habe mir dieses Konzept angeschaut und es ist einfach super dubios. Also sie haben ein, als ich dachte, Sicherheitskonzept. Jetzt lassen wir mal das Vermarktungs außen vor. Was fällt dir denn da ein? Also was könnte potenziell beim gefährlichsten Straßenrennen der Welt in ein Sicherheitskonzept fallen? Was würdest du so denken?
Das ist eine sehr schwere Frage, weil das...
Nee, ist es gar nicht. Also, pass auf, um es abzukürzen.
Ja, also ich kenne ja das, was da auf der Isle of Man passiert, ne? Also, dass quasi die Marshals da unterwegs sind, dass du die Strecke nicht überqueren darfst, dass du quasi mehr oder minder dahin, wenn du da unterwegs bist, ne, dann bleibt das halt, es ist, ne, du beziehst deine Position sowohl als Tourist als auch als Fahrer und kommst dann nicht mehr weg. Es wird nur gefahren, wenn es trocken ist, wenn es neblig ist, wird abgebrochen. Es gibt halt die Racing Marshals, die da mit ihrem Moped durch die Gegend heizen. Und ich habe jetzt halt die ganze Zeit überlegt, okay, was wird da verändert, was könnte da verbessert werden? Deswegen war das jetzt so, was will er jetzt? Aber erzähl.
Ja, guck mal, also die meisten Unfälle oder das Gefährliche daran ist ja, dass du auch überhaupt keine Auslaufzonen hast. Es gibt genug Bilder, wo einfach irgendwelche Strohballen an der Seite liegen. Es gibt leider Gottes Videos, wo die Leute einfach ungebremst gegen eine Hauswand fahren, was weiß ich, ja. Und deswegen war mein erster Gedanke, okay, es wird vielleicht sowas wie, wir nutzen jetzt auch diese Airfences, die du bei Rundrennen überall siehst, ja,
vermehrt. Das habe ich auch im Kopf gehabt, aber dafür ist der Platz ja gar nicht da. Die sind viel zu dick. So, ne? Das macht,
ja, naja, vielleicht haben sie da ja was überlegt, aber das war so ein Gedanke von mir. Dann weiß ich nicht, gibt es wirklich standardmäßig schon die Vorschrift, dass es Airbags in den Lederkombis gibt? Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Irgendwie solche Sachen, ja, dass du da gewisse Dinge veränderst oder mir kamen sogar so abstruse Gedanken, aber das widerspricht natürlich dem Geiste der TT, tatsächlich was reduzierst an Geschwindigkeit oder Enge machst oder sowas.
Du willst jetzt auf Alkoholverbot am Vorabend raus oder sowas?
Also, nee, was ich dann gelesen habe, ist, sie haben zum Beispiel ein Flaggensystem eingerichtet, also auch mit so digitalen leuchtenden Dinger, wie man das bei der Formel 1 und der MotoGP siehst. Mhm. Es gibt sowas wie verbesserte Kommunikation zwischen den Marshals, wenn irgendwie was passiert. Mhm. Upgrade, das fand ich schon geil. Oder Investition in die Air Rescue, also in die Hubschrauber, wo ich mir denke, womit sind die denn vorher rumgeflogen? Irgendwie mit da so zwei Leinen drauf und irgendwie ein Pflaster oder was, ja?
Ja,
also ich bin davon ausgegangen, dass da... Nee, also auch wirklich die bestehenden einfach mal upgraden. Ah, und da dachte ich mir so, okay, wow, Glückwunsch, das ist ein smarter Gedanke, also dass man da bei so einem Rennen, ja, wo ja doch auch schon Umsatz generiert wird, dass da nicht eh schon die Hightech-Ausrüstung am Start ist, also das hat mich total verwundert.
Vielleicht haben sie jetzt eine ECMO an Bord, falls jemand Corona vor Ort hat.
Hm? Ja, vielleicht auch das, ja. Aber was wirklich der Hammer ist, und du hast es jetzt sozusagen schon gespoilert.
Nein, echt?
Es gibt jetzt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Drogen und Alkohol.
Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die TT-Fahrer mit dieser Sicherheitsänderung wirklich glücklich sind. Also, ja. Natürlich sind sie das, ne? Aber das, keine Ahnung, das Bier gehört ja zur TT wie Schlaglöcher, Steinzäune und Laternenpfosten. Der Horst Seiger, mit dem ich ja schon ein paar Mal Kontakt hatte und
der war ja auch mal Gast hier in der Sendung, sogar in zwei Folgen, Michel, wenn ich dich richtig erinnere.
Ja, natürlich. Jetzt müssen wir natürlich nochmal die Folge, also
der hat gesagt, er hat kein Bier getrunken, er hat sich am Abend davor einfach nur in die Hose geschissen. Aber der hat schon erzählt, dass viele da mal das ein oder andere Guinness oder was auch immer die da trinken, sich mal einverleiben.
Genau. Und also das in den Tagen davor und danach halt logischerweise auch getrunken wird, aber quasi vor den Renntagen oder wenn es ja wirklich hart auf hart kommt, dass da kein Alkohol getrunken wird. Darauf wird jetzt eigentlich hinaus, genau.
Aber ich hatte jetzt tatsächlich... Krass, oder? Was ist das für ein Sicherheitskonzept? So, wir versprechen uns einen Rückgang der Toten und Verletzungen, indem wir jetzt einfach mal sagen, Leute, komm, nicht alkoholisiert bei der TT aufs Motorrad steigen. Musst du erstmal drauf kommen.
Also, da muss ich jetzt hier eine Zote auspacken. Ne? Es gibt einen ehemaligen deutschsprachigen Road Racer, der auch auf der Isle of Man gefahren ist, der auch in deutschsprachigen Landen bei Rennstrecken-Events abseits befestigter Kurse unterwegs war. Und man munkelt, dass er das ein oder andere Festzelt im Rahmen von so einer Rennveranstaltung am Sonntagmorgen kriechende Art und Weise als letzter verlassen hat und dann aber im Rennen als erster die Ziellinie überquert am Ende. Vielleicht haben die versucht, mit dieser Sicherheitsregelung solchen Kandidaten so ein bisschen den Speed auch zu nehmen. Ne? Vielleicht haben die einfach weniger Schiss, wenn sie was getrunken haben.
Also ich glaube, das ist auf jeden Fall der Kommerzialisierung, eine Form der Kommerzialisierung, die kann man, finde ich, akzeptieren. Das kann man hinnehmen. Also eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Drogen und Alkohol beim gefährlichsten Straßenrennen der Welt kann ich
machen. Feine Sache. Das ist eine feine Sache.
Wer sich jetzt wirklich daran stört und sagt, damit geht der Geist der TT zugrunde und wird dem Kapital ins Maul geschmissen oder was auch immer, ich glaube, der hat ganz andere Probleme, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist die Anekdote, die mich so die letzte Woche ein bisschen bewegt hat. Gab es denn bei dir was Neues oder soll ich starten mit einer meiner drei hervorragenden Überleitungen zum heutigen Thema?
Also jetzt eine Frage, willst du alle drei wirklich bringen oder bist du noch in der Überlegungsphase, welche der drei du anbringst? Denn dann würde ich nämlich sagen, ich baue noch ganz kurz was ein. Du hast ja gerade gesagt, du bist sehr deprimiert und würdest jetzt am Wochenende doch dann endlich dein Moped putzen. Vielleicht kann ich die Sache noch etwas depressiver machen. Hättest du eher was gesagt, dann hätte ich mich nämlich dazugestellt. Ich bin nämlich gerade in München, habe aber mein dreckiges Moped nicht dabei. Hätten wir mal richtig schön hier zusammen einen abledern können.
Ah, ich befürchte, das hätte ich eh abgelehnt, weil das wäre dann mit dir zu so einem Marathon ausgeartet. Man muss ja auch dazu sagen, du bist dann auch nicht immer der Allerschnellste bei sowas, sondern immer gemütlich und selbst bei mir in der Garage,
wo wahrscheinlich nur putzen sehen, oder?
Alle drei Stunden eine Person vorbeikommt, wärst du bestimmt derjenige, der diese Person abfängt und eine halbe Stunde mit der ins Gespräch kommt, während du das eine Spültuch in der Hand hältst, das ich die ganze Zeit brauche und dich nicht unterbrechen lässt. Ich glaube, das wäre so der normale Prozess.
Ja, also ich rede die Leute ja nicht an, die kommen ja zu mir auch so, ne? Das,
So kann man sich das einreden. Dann dein Perfektionismus darum, der wäre mir ja total zuwider. Also ich glaube, da stoßen zwei Welten aufeinander und das bringt mich zu einer der drei Überleitungen, die ich aber trotzdem ans Ende stellen möchte, weil die gefällt mir am besten.
Okay.
Und ich starte. Macht
wirklich alle drei.
Ja, natürlich.
Also Achtung, Nummer eins.
Die erste. Michel, darüber haben wir schon oft gesprochen und das ist auch das heutige Thema, die MotoGP beispielsweise, hat sich immens verändert in den letzten Jahren. Valentino Rossi, ein Vertreter der alten Generation, hat dieses Jahr abgedankt. An dessen Stelle treten vor allem sehr junge und durchtrainierte, fitte, man kann schon sagen Athleten. Die Zeiten, in denen man rauchend vor der Box steht, sind zumindest in den Fernsehbildern komplett vorbei. Stattdessen sieht man durchtrainierte, flexible Typen, die einen Trainer dort haben, der auch dafür sorgt, dass die letzte Muskelfaser so ausgebaut ist, wie sie sein soll.
Du meinst deswegen, Personal Coaches?
Ja, deswegen haben wir heute folgendes Thema, das ich jetzt nicht nenne, sondern zweite Überleitung.
Warte mal, geht die jetzt genauso lang? Also sind die alle so ausufernd wie die erste jetzt?
Also kannst du erstmal sagen, wie schön die war?
Also die war ganz toll, aber also ja. Richtig, richtig geil wäre sie, wenn du jetzt halt zum Punkt gekommen wärst. Aber jetzt fängst du ja quasi nächstes an. Aber ja, egal, ja, also, ich bin gespannt, weil wir haben ja eine Klimax, ne? Die beste ist ja die dritte. Ich bin gespannt für den Flitzebogen. Go, go,
so,
go.
Die zweite Überleitung wäre die gewesen, wenn wir die ersten nicht gehört haben. Du, Michel, wir hatten ja in den letzten Folgen echt spannende Gäste, unter anderem mit Daniel, Pedal with Daniel, der 4000 Kilometer in 13 Tagen mit dem Fahrrad gefahren ist.
Nein, es waren nur 11.
Dann eben 11 Tage. Scheiße. Trotzdem eine geisteskranke Leistung, der Everesting betreibt. Das heißt, 8848 Höhenmeter an einem Tag mit dem Fahrrad fährt. Und in der letzten Folge den Sebastian zu Gast, der passionierte Marathonläufer ist. Und das bringt uns zu folgendem Thema. Das wäre die Überleitung 2 gewesen. Mhm. Und jetzt zur dritten Überleitung. Michel, wir brauchen wieder mehr Kontroversen. In der Folge, wo wir über die Autobahn-Tempolimits gesprochen haben, hatten wir zwei unterschiedliche Meinungen, die dazu führten, dass unser Postfach, ja, man kann sagen, explodiert ist. Seither ist so ein bisschen Ruhe eingetreten. Die Kontroversen waren offensichtlich nicht mehr so stark. Also, was müssen wir machen? Wir müssen uns mal wieder ein bisschen mehr mit uns beschäftigen und unseren Lebensstilen, weil dann haben wir eine ganz klare Kontroverse.
Oh, Achtung, Achtung.
Während du auf dem Sofa liegst und dir deine Freundin das Bier vorbeibringt, bin ich ja schon eher, so kann man sagen, der joggend zum Kühlschrank rennt, den Kühlschrank kurzerhand nochmal hochhebt und ein paar Brustpressen damit macht, seinen wohldefinierten Körper nicht von ungefähr hat, ja, und sich dann mal vielleicht ein Jever Fun gönnt, damit er genau diese Athletik hat, ja. Das macht deutlich, dass hier zwei Welten aufeinander treffen und offensichtlich Sport ein Thema ist, über das wir nochmal reden. Mhm. Und damit kommen wir nämlich zu unserem heutigen Thema. Es geht um Athletik, es geht um Fitness in Bezug aufs Motorradfahren. Und da haben wir einen ganz, ganz tollen Gast, der nämlich wirklich einen Plan davon hat, heute in der Sendung. Meine Damen und Herren, hier ist Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Jungs, grüßt euch.
Hallo Christoph. Also, jetzt hat der Jan hier wieder einen abgesammelt, dass es einfach eine wahre Pracht war. Ich habe mir natürlich auch über das Thema Einleitung Gedanken gemacht, ne, und wie ich hier so rüberdinge. Und ich muss ja gestehen, die letzten Male war der Jan immer derjenige, der zu spät war. Diesmal war ich zu spät, aber ich habe mich natürlich bemüht, rechtzeitig da zu sein. Erstens wegen unserem Gast und zweitens, und jetzt kommt der Teil mit der Einleitung, bevor ich hier mein Mikro angestöpselt habe, ne, habe ich noch 30 Liegestütze gemacht. Wegen schlechtem Gewissen. Und das ist kein Witz.
Ach, Schwan.
Ich schwöre, Alter, ich schwöre. Ich habe gestern angefangen mit der Challenge 30-30. 30 Tage lang 30 Liegestütze pro Tag. Weil die Trainingssaison ja beginnt. Und das wäre jetzt meine Überladung gewesen. Denn die nach der Saison ist vor der Saison. Und Christoph ist genau der richtige Ansprechpartner dafür. Denn er heißt nicht nur Christoph, sondern er ist Christoph Sanwald, seines Zeichens Personal Trainer der Profis, der Rennfahrer, der Weltmeisterschaftsteilnehmenden. Und genau, er wird uns heute so ein bisschen erzählen, worauf es ankommt oder halt nicht.
Genau.
Also worauf nicht ankommt. Hallo Christoph, jetzt nochmal von meiner Seite. Jetzt haben wir hier quasi 10 Minuten Einleitung komplett gemacht.
Ja, aber auch interessant zu hören.
Christoph, welche Einleitung hat dir jetzt am besten gefallen?
Ich fand tatsächlich die letzte am interessantesten.
Die mit von den 30 Liegestütze?
Nein, die Michel, das, ich habe keinen Beweis bekommen, daher weiß ich nicht.
Shit, ich bin ein. Ai.
Ach, ja, vor allem sind wir doch mal ehrlich, du hast jetzt angefangen mit 1 von 30, ja. Morgen wird es dann doch wieder irgendwie das.
Nee.
Genau so dachte ich es mir nämlich.
Ja, ja.
Wir haben 2 von 30, weil gestern war der 1. Dezember, das war mein Stichtag. Gestern habe ich natürlich die 30 auch schon gemacht. Aber das bringt mich tatsächlich zu einem Punkt, den ich später, oder würde mich zu einem Punkt bringen, den ich später auf jeden Fall noch ansprechen will. Genau, aber ich würde vorschlagen, jetzt haben wir hier wieder 14 Minuten rumgesabbelt. Christoph, Du bist so ein Tausendsasser. Stell dich doch mal ganz kurz ein bisschen vor, weil das haben wir in der Vorbereitung jetzt auch gehört. Christoph kann nicht nur Muskeln, sondern Christoph kann so einiges. Und erzähl doch mal ganz kurz, was du alles machst, wer du bist, wie alt du bist und was du so nebenbei für Hobbys hast, wenn du nicht gerade Profirennfahrer in puncto Sport betreust und Entwicklung.
Ja, dann müsste ich jetzt auch nochmal 15 Minuten sabbeln, aber
feuerfrei.
Ich halte es mal ein bisschen kürzer. Also ich bin 35 Jahre alt, komme aus Ulm. Bin jetzt seit circa 7 Jahren selbstständig, also im Kleingewerbebereich mit Personal Training, Ernährungscoaching, Supplementierung, dann Massagen, Kinesiotaping, Dornbreuß-Massagen, gebe auch Kurse in verschiedenen Studios. Und habe dann vor, ich sag mal, 2017 angefangen über einen Freund, den ich kennengelernt hatte, übers Fischen, das, was auch eins meiner Hobbys ist, um den ein bisschen den Ausgleich zu meinem Alltag zu kriegen, begonnen quasi in der IDM tätig zu sein mit, ja, sag mal, mit Sportbetreuung, ein bisschen Ernährung und in weiteren Bereichen dann mit Massagen. Und so wurde dann nach und nach so mein, sag ich mal, Kundenbesucherfeld bei den IDM-Veranstaltungen immer größer. Ja, und mittlerweile sind es jetzt eigentlich, sage ich mal, das fast komplette Fahrerlager bei der IDM. Habe in dem Zug dann auch von der WM Fahrer kennengelernt. Zum Beispiel Thomas Gradinger, den habe ich schon seit 2019 bei mir so in der Betreuung. Den kennt ihr sicherlich auch. Und dann, ja, Sandro Cortese, Patrick Hobelsberger und dann von der IDM einige, ich will jetzt nicht großartig aufzählen, weil sonst, weiß ich nicht, nachher vergesse ich noch jemanden. Also ich seit 2017 eigentlich im Rennsport wachsenderweise tätig, IDM, WM.
Und du hast es jetzt gerade schon angedeutet, ne? Du hast Sandro Cortese genannt, du hast den Pax genannt, den Patrick Hobelsberger. Damit hast du ja schon zwei richtige Granaten am Start. Also für diejenigen unserer Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht ganz so in dieser Racing-Szene drin sind, der Patrick hat jetzt den Aufstieg geschafft, das kannst du gleich noch erzählen, in welchem Rahmen, in die WM und ist amtierender IDM-Supersportmeister. Und Sandro Cortese, der Name wird dann vielleicht dem einen oder anderen noch ein bisschen eher was sagen. Das ist tatsächlich ein zweifacher Weltmeister. Der ist, jetzt hier Hosen runter. Wann war der? 2013? 2013, glaube ich. 2012. Moto3-Weltmeister.
Und 2018 als Rookie bei der World Supersport 600 auch mit Kallio Racing Weltmeister geworden. Im ersten Jahr bei der World Supersport.
Also das sind jetzt keine, wie sagt man so schön, Hinterbänkler und die haben natürlich dann auch die entsprechende professionelle Betreuung nötig und genau, du hast es jetzt gerade angedeutet mit Kallio Racing, da schließt sich der Kreis zu dieser Andeutung mit dem Pax, die ich gerade angedeutet habe. Du hast uns gerade erzählt, dass da jetzt für dich auch für nächstes Jahr, für die Saison 22 was fix ist, ne?
Genau, richtig, ja. Also ich hatte jetzt heute die Nachrücksprache mit Management, hatte ich jetzt die Freigabe, dass ab dem Zeitpunkt, an dem Kallio Racing und der Fahrer selbst, also in dem Fall der Pax, offiziell bekannt gegeben haben, wie 2022 aussehen wird, dass ich das jetzt auch benennen darf. Also Pax fährt nächstes Jahr bei Kallio Racing in der Supersport-WM.
Und du an seiner Seite als sein... Wie sagt man da eigentlich? Personal Trainer? Persönlicher Coach? Wie würdest du das am ehesten beschreiben?
Also es beinhaltet quasi alles. Mittlerweile sind wir so auch mental sehr gut aufeinander abgestimmt, dass ich sagen kann, dass wir jetzt im Mentalbereich, körperlich, Ernährung, Supplementierung, Entspannungsbereich, was im Rennsport, da kommen wir nachher noch dazu, ein sehr, sehr großer, wichtiger Punkt ist, zusammenarbeiten. Und es fing tatsächlich damals an bei der WM in Australien, Phillip Island 2020, als ich den Pax das erste Mal live kennenlernen durfte, dort vor Ort. Ich wurde übers Management von ihm eingeladen, dort mit teilzunehmen als sein Betreuer. Und Das hat direkt in die Punkte gefahren und das hat sehr gut funktioniert. Wir hatten dementsprechend kleine Problemchen, also körperliche bisschen so, also viel Training belastet den Körper natürlich stark und das relativ gut ausarbeiten können und war an dem Wochenende also das erste Mal WM, das erste Mal Phillip Island und
On point.
on point, also ganz klasse. Und seitdem war jetzt einfach, ja, der Wunsch von Pax, dass ich so oft und so viel wie möglich an seiner Seite bin.
Ja, sehr cool. Jetzt hast du quasi das Thema mit der Trainingsbelastung schon angedeutet. Und jetzt muss ich hier vielleicht so einen kleinen Sprung zurück machen. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, Mensch, warum ist der Christoph Sannwald in der Sendung? Das haben wir ja quasi mit dem Thema schon geklärt. Es geht eben um Fitness und Profisport und Vorbereitung etc. Das kommt natürlich nicht von ungefähr, dass wir dich eingeladen haben, denn wir waren tatsächlich vor 2 Jahren schon mal ein bisschen intensiver im Kontakt. Ich habe dich ja auch im Rahmen der IDM kennengelernt und dann kurz darauf die Idee umgesetzt, mit Jan und dir als Trainer so ein bisschen das Thema Fitness für, ich sag mal, Amateure, Motorradfahrer, sowohl im Straßenbereich, also quasi für jemand, der nicht auf der Rennstrecke fährt, aber auch so ein bisschen spezialisiert in Richtung Rennstrecke zu thematisieren, so ein bisschen Übungen herauszuarbeiten, was man denn da so alles macht. Und da haben wir eben auch eine Videoserie zusammen aufgenommen. So kam eben so der erste nähere Kontakt zustande. Und da ist ja tatsächlich klar, wenn wir sowas machen, bin ich natürlich angestrengt und ich merke jeden Liegestütz. Jetzt unterscheidet sich ja aber das Training von einem Amateur um Welten von dem von einem Profi. Also ich habe noch nie ein Profitraining gemacht, aber ich stelle mir das zumindest so vor. Kannst du so ein bisschen mal erklären oder beschreiben, wie so ein Profi tatsächlich trainiert? Also ich denke, Jan hat es vorhin angedeutet, das sind alles Athleten, die sehen alle super durchtrainiert aus, aber wie die eben zu dieser physischen Verfassung kommen, das sieht man ja normalerweise nicht. Wie muss man sich denn da so das Fitnesslevel und den Trainingsalltag vielleicht auch so ein bisschen vorstellen?
Also, ich habe jetzt mit Pax nochmal Rücksprache gehalten, wie es denn so jetzt die letzten Wochen so gemacht hat, weil wir jetzt Off-Season sind und in der Trainingsphase. Also, es ist schon, was er jetzt ausdauertechnisch macht, das macht er für sich. Da bin ich nicht dabei, weil ich jetzt nicht so der ambitionierte Rennradfahrer bin, im Gegensatz zum Pax. Also, das hat mich dann doch schon überrascht. Also es sind so circa, ich habe es mit der Rücksprache gehalten, es sind circa 300 Kilometer Rennrad pro Woche, also 11 Stunden Training, was
Krass.
jetzt Rennrad betrifft. Dann hat er 6 Stunden Dehnen und Flexibilität eingearbeitet in die Woche und 2 Stunden Bauch- und Rumpfstabilisation. Also das ist schon eine Hausnummer. Wenn ich jetzt an mein Training denke, also ich trainiere 4 bis 5 Mal die Woche, Krafttraining, Ausdauer in dem Bereich, im Mix komme ich auf 6, 7 Stunden
In Summe.
in Summe in der Woche.
Das ist das, was in dem Profirahmen quasi gerade mal so als Einheit mit drin ist, ne?
Genau. Also man nennt es nicht umsonst Leistungssport. Die Jungs, kann man vergleichen mit Triathlonläufern, mit Marathonläufern. Es sind Hoch- und Spitzenbelastungen, die man abkönnen muss. Plus zusätzlich noch der mentale Stress, der an dem Rennwochenende stattfindet. Ja, also kann man mit wenigen im Hobbybereich vergleichen.
Jetzt Hobbybereich und Profi-Rennfahrer, ich glaube, das ist an der Stelle vielleicht auch noch so ein interessanter Punkt. Weiß ich tatsächlich jetzt persönlich nicht, ob das so ist oder nicht, aber in der IDM ist es ja so, dass das, ich sag mal, professioneller, semiprofessioneller bis professioneller Rennsport ist. Wie ist denn das also jetzt gerade beim Patrick im expliziten Beispiel oder auch so bei den Top-Fahrern, die, sagen wir mal, so Top 3, Top 5 fahren, weißt du, ob die das hauptberuflich machen oder ob die tatsächlich da nebenbei noch ihre Brötchen verdienen müssen? Weil das wäre ja quasi, ne, jetzt gehen wir von einem normalen Arbeitsleben aus, du hast 40 Stunden, dann fährst du 300 Kilometer Fahrrad in der Woche. Ich unterstelle mir jetzt mal einen guten Schnitt von 30, vielleicht sogar 35 km/h, aber das sind dann auch, sagen wir mal, 10 Stunden plus wow. nochmal die 16 Stunden Dehnübungen. Und dann ist ja quasi das Krafttraining noch gar nicht so richtig dabei. Wie ist denn das? Sind diese IDM-Fahrer, die Top-IDM-Fahrer, schon Vollprofis? Und wie wird das jetzt beim Patrick zum Beispiel im WM-Rahmen sein? Macht er noch was nebenbei oder ist das hauptberuflich?
Also, ich spreche jetzt mal gerade zum Beispiel vom Pax, weil ich es halt weiß.
Ja.
Der Pax hat das ganze letzte Jahr, IDM plus WM, hat der eine volle, ich will jetzt nicht lügen, wie viele Stunden, aber eine volle Vollzeitbeschäftigungsstelle, schwerkörperlich in der Zimmerei der Familie gearbeitet, plus Trainingseinheiten, plus IDM, plus WM.
Alter.
Oh,
normal. Arbeiten.
Also das sagt der Christoph. Er hat ja gerade das Fischen schon angedeutet. Ne? Christoph ist natürlich nicht nur Personal Coach, sondern er lebt quasi das Leben eines Rennfahrers nur in anderer Art und Weise. Er hat auch einen Fulltime-Job. Er ist eben Personal Coach und Trainer. Schlangenzüchter nebenbei noch. Und dann hat er ja noch Hobbys. Ne? Also quasi eine ähnliche Belastung. Du weißt auf jeden Fall, wovon du redest, wenn du sagst, ein ganz normaler Job.
Ja.
Krass, also ist ja echt heftig, aber auf dem Level, was du gerade beschrieben hast, also ich meine, viele sagen, ja, aber es macht ja auch vieles Talent aus, so, wenn du sagst, jetzt gerade in dem Profibereich, kann man durch wirklich dieses Training fehlendes Talent wettmachen?
Also ich würde mal sagen, definitiv, ja, ich sag mal, keiner, der bei der WM landet, ist talentfrei, aber ich sag mal, der Arbeitswille und die Arbeitsintensität, die der Pax an den Tag legt und auch die Einstellung, die er hat mental dazu, also das ist für mich auch vor allem, für mich, also ich könnte es nicht, ehrlich gesagt. Diese Belastung plus Training plus diese Renngeschichten und dann noch abzuliefern, wie er es macht, also Hut ab, also Respekt. Ich weiß nicht, wie er es macht, wir kriegen es auf jeden Fall. Wir kriegen es super gut hin. Es ist, wie gesagt, oft so, dass ich manchmal auch ein bisschen bremsen muss im Training, weil es manchmal einfach zu viel ist. Zu viel des Guten ist dann eher etwas hinderlich, weil es einfach, man will immer mehr. Ich rede jetzt mal von manch, zum Beispiel im Vergleich, ein Marathonläufer. Es gibt so Verrückte, die übertreiben es dann. Das ist so das Bild von den typischen abgemagerten Marathonläufern, die dann kurz nach dem Ziel dann zusammenbrechen und so. Also es sind einfach so, man muss ein bisschen aufpassen, man muss so einen guten Mittelweg finden. Klar ist Leistungssport, aber es ist sehr wichtig für den Kopf auch Regenerationsphasen einzuhalten, wobei die jetzt im Renngeschehen, in der Saison, unter der Saison, sage ich mal, sind Regenerationstage nicht komplett Pausetage, sondern es findet immer Sport statt, täglich.
Okay.
Aber die Intensität unterscheidet sich dann. Also man macht dann Regenerationsläufe oder Regenerationsrennradfahrten einfach ein bisschen lockerer, den Pulsbereich zu beobachten. Nicht im Hochleistungsbereich, sondern einfach mal dem Körper ein bisschen sozusagen, für uns ist es Sport, für die Jungs ist es eine Regeneration, wie wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich gehe heute in die Sauna.
Also. Das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. Also auch um so ein bisschen so diesen Bezug zum normalen Leben herzustellen. Ne? Wenn ich jetzt, ne, keine Ahnung, ich habe einen stressigen Arbeitstag und bin halt morgens aufgestanden und unterwegs und dann halben Tag im Büro, dann war vielleicht irgendwie noch ein Termin und kommt dann irgendwie gefühlt nach 12 Stunden zu Hause, ne? Nach Hause, und da bin ich ja eigentlich total ausgelaugt, ne? Und das hat ja quasi, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? Das hat der Patrick auch, der hat seinen normalen Job, auch einen körperlich sehr anstrengenden Job noch, wenn er eben in diesem handwerklichen Bereich arbeitet. Und dass der das dann so gut abkann, wie viel, oder trägt er diese körperliche Fitness und diese Basis, die er hat, die er sich antrainiert hat und erarbeitet hat, trägt die was dazu bei? Also, um das auf den normalen runterzubrechen, wenn ich jetzt quasi anfangen würde, intensiv oder intensiver zu trainieren, würde meine Resilienz, meine Widerstandsfähigkeit gegen jede Art von Stress deiner Erfahrung nach dann auch deutlich davon profitieren?
Ja, mit Sicherheit, weil das, ich sag mal, das Training, das körperliche Training an sich, das stärkt ja mitunter auch den Kopf, den Geist, sage ich mal. Man kriegt dann dort, wenn die Trainingseinheiten zum Tagesablauf gehören, wie zum Beispiel morgens das Anziehen, dann hat man das in seinem Tagesablauf drin und dann gehört es einfach dazu. Und wenn man es dann nicht macht, was selten dann vorkommt, aber wenn man es dann nicht macht, dann fehlt einem was. Das ist dann wie wenn man nackt auf die Straße geht. So kann man es vergleichen. Es fehlt. Ich hatte diese Phasen auch, wo ich dann wirklich 6-7 Mal die Woche trainiert habe und dann der Meinung war, wenn ich nicht ins Training gehe, dann ist es rückläufig, was ja natürlich nicht der Fall ist.
Aber also das Gefühl hatte ich noch nie. Ich mache gerne Sport, ich mache viel Sport und aber ich muss sagen, so, also ich merke immer, ich habe immer so ein bisschen Hummeln im Hintern, wenn ich mich lange nicht bewegt habe, dann werde ich irgendwann knatschig und so. Aber es geht dann eher so um so Sachen wie, keine Ahnung, ich radel halt gerne draußen rum und so, aber dass ich halt wirklich, boah, mir jetzt den Wecker stellen würde und dann sag so, jetzt mach erstmal hier 30 Liegestützen, so, das ist mir dann doch ein bisschen fern. Also, puh.
Wobei das, glaube ich, also da muss ich den Christoph jetzt auch wieder so mit einspannen und quasi die Frage so in deine Richtung stellen. Ich habe mich nämlich die Tage mit einem Kollegen unterhalten, Xiaomi, viele Grüße an der Stelle, der jetzt seit einem guten Jahr oder seit fast anderthalb Jahren sein Training quasi intensiviert hat, was fast ein bisschen untertrieben ist. Ne? Der ist jetzt quasi auch so von, ich sage jetzt mal, vom übergewichtigen Couch-Potato zum angehenden Triathleten geworden in dieser Zeitspanne. Hat auch so Beweglichkeitsseminare und Schwimmkurse tatsächlich für optimales Kraulen belegt und fährt jetzt viel Rennrad und läuft auch. Und der hat mir das eben jetzt nämlich die Tage eben erst bestätigt, so dass er sich das hätte nicht vorstellen können, dass ihm das Training fehlt. Und der hat eben auch genau diesen klassischen Arbeitstag mit, keine Ahnung, 10-11 Stunden am Tag und dann, also Arbeitszeit und dann irgendwie noch eine Stunde hin und her gependelt. Und dann hat er aber tatsächlich inzwischen die, ich sag mal, intrinsische Motivation noch zu sagen, ich fahre halt von 9 bis 10 noch im Hallenbad vorbei, um meine, was weiß ich, 2 oder 3 Kilometer zu schwimmen. Oder ich setze mich zu Hause noch aufs Fahrrad und auf die Rolle und strampel noch eine Stunde, keine Ahnung, 1500 Höhenmeter auf der Rolle in mein Rennrad. Also würdest du das, weil du ja auch, ne, wir werden ein Profilbild oder ein Thumbnail für die Folge benutzen, wo man dich auch drauf sieht. Du bist einfach ein extrem durchtrainierter und sportlicher Typ. Würdest du sagen, dass man sich das auch sprichwörtlich mit antrainieren kann?
Ja, definitiv. Also man will das ja dann auch. Man sieht die Ergebnisse, man spürt die Ergebnisse. Und du hast ja selbst gemerkt, also du warst ja auch eine Zeit lang relativ regelmäßig laufen, täglich eigentlich. Und man kriegt irgendwann die Routine rein und sagt, alles klar, laufen jetzt. Dann sieht man, das ist Automatismus, man zieht sich an. Ich zum Beispiel, ich komme von der Arbeit, also ich nehme schon die Trainingstasche mit zur Arbeit und fahre dann gar nicht erst nach Hause, sondern ich fahre direkt im Studio vorbei, weil ich genau weiß, dieser Ablauf. Und dann habe ich diesen Ablauf drin und dann gehört das einfach dazu. Und wenn mental, wenn der Kopf natürlich dann mitmacht, wie du bei deinem Kollegen jetzt, der schwimmen geht und so, wenn man das will und wenn man mental da einfach Bock drauf hat und da jetzt drauf eingestellt ist, dann macht man das. Mit der Ernährung zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel richtig krass Sport macht, hat man auch Bock, das zu optimieren, indem man die Ernährung anpasst. Und ich hatte zum Beispiel Phasen, als ich extrem noch drauf geachtet habe, letztes war 2020 im Herbst zum Beispiel, im Sommer bis Herbst, wenn ich jetzt, kann ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt in dem Laden durch den Süßwarenabteil laufe, da muss ich mich dann schon selbst rauspeitschen wieder, weil ich da sonst dann verrückt werde. Aber in dieser Zeit, als ich dann da wirklich Lust drauf hatte und das durchzuziehen mit allem drum und dran, bin ich durch die Regale gelaufen und die waren für mich, waren die ausgeblendet. Ich habe das gar nicht, ich habe drauf, das war für mich klar, gibt's nicht, fertig. Und dann besteht dieser Reiz besteht dann einfach nicht im Kopf. Und so muss man das sehen mit dem Training auch. Wenn man dann Bock drauf hat, dann ist es egal. Dann geht man auch nachts um 12 noch in ein 24-7-Studio und trainiert eine Stunde, weil man Bock drauf hat, weil es dazugehört.
Okay, lass uns mal von der Motivation, die ja bei jedem dann unterschiedlich ausgeprägt ist. Tatsächlich habe ich Michel auch mal begleiten dürfen bei seiner Lauf-Odyssee.
Deswegen hat er jetzt auch so dreckig im Hintergrund gedacht. Oder ich habe gedacht, was hat er jetzt im Kopf? Was wurmt ihr da jetzt? Oder?
Aber Michael, das
was
war doch schön. Ich glaube, da waren wir vor einer Veranstaltung morgens, erinnerst du dich noch, in Garmisch oder wo war das? Oder in Oberammergau?
Das war in Oberammergau, genau, bei den BMW Days 2019.
Da sind wir morgens um 7, glaube ich, aufgestanden, nach einer gar nicht mal so langen Nacht und haben uns da einmal da den Fluss entlang bewegt.
Gequält, ja.
Genau, und wieder zurück. Es war ein Traum.
Ja, aber ich muss sagen, der Jan hat natürlich, also ich weiß nicht, wie gut man das jetzt in der Sendung dann raushört, dass so ein dreckiges, süffisantes Lächeln im Hintergrund, Schmunzeln im Hintergrund war. Ne? Das war ja aber tatsächlich noch nicht zu meiner, ich sag jetzt mal, Hochphase, die der Christoph gerade angesprochen hat. Das war ja erst, wann war das? Das hat ja Ende 2019 angefangen. Damals haben wir ja dieses Video aufgedreht. An dieser Stelle, aufgenommen. An dieser Stelle übrigens, viele Grüße gehen raus an Carreras Bike Life Instagram-Account. Die hat nämlich gestern drauf aufmerksam gemacht, dass es dieses Video gibt, weil sie eine Motivation und eine Anleitung für Training für Motorradfahrer über den Winter gesucht hat. Das war ja auch unsere Intention damals. Und ich habe das ja tatsächlich auch, und das hat der Christoph ja gerade angedeutet, dann mehr oder minder bis zum Corona-Beginn. Das war tatsächlich so dann dieser Motivationsbruch, da sind wir wieder bei diesem Motivationsthema, ne? Corona-Beginn, durchgehalten. Da habe ich ja wirklich auch 5-6 Mal die Woche, also 5-6 Mal im Schnitt tatsächlich trainiert nach dem Programm von Christoph, kombiniert mit eben Laufen, weil ich eben das Ziel hatte, Stichwort Motivation, nicht als absoluter Lauch in dem T-Cup Triumph Motorradrennen zu fahren. Und deswegen muss ich dieses Lächeln so ein bisschen entkräften und der wichtiger Punkt noch für mich, ne, wenn du also Training ist das eine, ich glaube, du brauchst halt aber auch, also mir geht das so, ich brauche halt unbedingt ein Ziel, auf das ich zutrainieren kann, und das ist ja auch was der Daniel, Paddle with Daniel, der diese 4000 Kilometer gefahren ist, der hat das ja auch gesagt, ne?
Der hat übrigens halt mal, kurz um mich da zu unterbrechen, heute geteilt, dass er sich wieder für diese Tour ans Nordkap 2022 angemeldet hat.
Siehst du, ich arbeite den ganzen Tag hier so im Social Media Gedöns, aber das wirklich Wesentliche, Wichtige bekomme ich wiederum nicht mit. Also Daniel, wir werden auf jeden Fall nochmal quatschen, wenn du dann die Geschichte in unter 10 Tagen gefahren bist.
Geisteskrank. Also was der Michael eigentlich sagen wollte, es gibt ein ganz schönes Video von ihm auf YouTube vom Lauch zum Racer.
Nein!
Wie?
Nein,
doch.
Das wollte ich so, nein.
Ja, aber ich wollte es unbedingt sagen,
ja, okay.
Weil ich war bei dem Videodreh dabei. Es gibt, es ist eine absolute See- oder Schauempfehlung. Denn nicht nur ist Christoph auch mit dabei, der einfach gute Tipps auch für die normalen Hobby-Motorradfahrer gibt, wie man sich denn einigermaßen und relativ simpel fit halten kann. Und auch deshalb eine absolute Schauempfehlung, weil Michel einfach mit einem herrlichen Sportoutfit, diese Jogginghose, die du dort anhattest, legendär. Jetzt mussten beide sogar lachen.
Ja, und was natürlich besonders spektakulär und legendär bei diesem Video ist, ist die Kameraführung, weil hinter der Kamera war Jan im Einsatz und der hat den Gimbal geschwungen und die ganze Sache in Bild und Ton eingefangen.
Ja.
Ja. So, das müssen wir dazu sagen. Aber zurück zu Christoph. Jetzt haben wir schon wieder abgeschweift hier. Ich habe einfach schon wieder eine halbe getrunken und jetzt Trainingsprogramm. Natürlich isotonisch ist es nicht, sondern auch mit Alkohol. Nee, also zurück zum Thema.
Wo waren wir denn? Motorradfahren sollten wir jetzt auch mal wieder reinbringen.
Richtig.
Wir haben genau gesprochen über die eiserne Disziplin und um die Tätigkeiten und um den Trainingsaufwand. Aber vor allem ja dann natürlich die Frage, oder habe ich das jetzt gerade verballert unter meinem Bierkonsum? Welche Körperpartien neben dem kardiologischen Fokus sind denn so die, wie soll man sagen, Baustellen für Rennfahrer, aber vielleicht auch für grundsätzlich Motorradfahrer, auf die es ankommt?
Also im Großen und Ganzen ist es eine ganz körperlich ich habe kein Bier getrunken und habe schon Sprachprobleme.
Wir stecken an.
Es ist ein ganzheitliches Training, also komplett Ganzkörpertraining. Vor allem die Ausdauer, Herz-Kreislauf-System ist sehr wichtig, weil wir halt einfach auch im Rennsportbereich sehr, sehr hohe Pulsspitzen haben, bis zu 190 Schläge pro Minute und das durchgehend für ein Rennen von 35, 40 Minuten. Da spreche ich von extremster Belastung fürs Herz-Kreislauf-System. Wenn die Jungs das müssen, die müssen in dem Bereich einfach ihr die Pumpe trainieren. Das geht anders nicht. Und ich sage mal, vom Muskelaufbau her ist es gar nicht so viel. Es ist eher hinderlich, zu viel Muskulatur, die muss versorgt werden mit Sauerstoff. Eine, sag mal, normalen Anteil der Muskulatur, die dann im Leistungsbereich hochgezüchtet wird mit Kraftausdauertraining, im größten Teil einfach mit eigenem Körpergewicht arbeiten, viele statische Geschichten, Halteübungen, Positionen halten, in Spannung leicht kleinere Bewegungen, weil auf dem Motorrad habe ich jetzt nicht diese Riesenbewegungen, ich sitze einfach in einem bestimmten Bereich und habe nach rechts und links einen halben Meter. Michael, du weißt es selbst, wenn man auf der Rennstrecke unterwegs ist, man sitzt relativ selten mit dem Hintern auf dem Sitz.
Also ich sitze leider noch relativ viel. Ich weiß und ich kenne auch das Gefühl in den Oberschenkeln, wenn ich das versuche, relativ wenig zu sitzen. Und mir fällt halt auch immer wieder auf, wie immanent wichtig das ist. Also wenn jetzt hier draußen jemand zuhört, der das für die Rennstrecke tatsächlich machen will, jedes Puzzleteil ist extrem bedeutend und die körperliche Verfassung ein wirklich kampfentscheidender, also zweikampfentscheidender oder rennentscheidender Aspekt. Auch der an der Stelle muss ich nochmal an Daniel verweisen, der ja quasi das auch, also diese Erschöpfungs Empfindung, ne, und dieses Erschöpfungserlebnis für ihn die Motivation war, da weiter das auszuarbeiten. Und ganz, ganz, also auch so wie du es gerade gesagt hast, aus persönlicher Erfahrung, ganz, 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 ganz wichtiger Punkt.
Genau. Also ich habe jetzt mit Pax auch nochmal Rücksprache gehalten. Wenn man im Ruhepulsbereich mal bei circa 37 Schlägen pro Minute ist, dann spreche ich
What?
von, ja, dann spreche ich von Hochleistungs,
Alter.
ja, irre.
Also
Also ich habe es jetzt.
gibt's da nicht diese Untergrenze, die man nicht unterschreiten sollte, weil man sonst stirbt oder
Null,
so?
dann bist du tot.
Ja.
Ja, die Null, ja. Nee, es gibt wirklich tatsächlich, ich war jetzt auch überrascht, also ich war jetzt so bei 40, 50, aber wir sind jetzt unter 40 Schlägen pro Minute im Ruhebereich. Das ist schon, da muss man schon sagen, da sehr, sehr, sehr gut austrainiert. Also da kann man, und vor allem auch, wenn die Jungs dann mal einen Hochpulsbereich kriegen, das, wenn sie dann die Belastung beenden, der ist so schnell wieder auf Normalstand von, sage ich, im Bewegungsbereich von 70 Schlägen, 60, 70 Schlägen. Das schaffen manche nicht im Schlaf. Also.
Das wollte ich gerade sagen, das ist so mein Ruhepulsbereich, ne? Wenn ich jetzt irgendwie, also ich so in dem Rahmen liege, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt, du hast ja quasi gerade diesen extremen Pulsbereich und diese Belastung unter Rennbedingungen angesprochen. Wie muss ich mir denn, du hast ja den Patrick begleitet, viele EDM-Fahrer, also jetzt im Rahmen der WM über die ganzen Wochenenden oder übers Wochenende, du hast viele EDM-Fahrer betreut. Wie muss ich mir denn wie soll ich sagen, das körperliche Wochenende abseits der Rennen von so einem Rennfahrer vorstellen? Also wenn die jetzt, keine Ahnung, am Donnerstag an die Strecke kommen und dann haben irgendwie aufgebaut, die bauen ja da wahrscheinlich auch irgendwie Trainingseinheiten oder Entspannungseinheiten, mit dir vielleicht auch irgendwie Massage oder irgendwelche Kinesioband-Trainingseinheiten mit ein, oder?
Also es gibt für mich ganz, ganz wichtig, man trainiert, wie wir es schon besprochen haben, man trainiert auf ein Ziel hin. Dieses Ziel ist das Rennwochenende, wo man dann abrufen muss. Ich lasse zum Beispiel meine Jungs die Woche vor dem Rennwochenende, also ich sage mal so ab Montag, gar keine belastenden Trainingseinheiten mehr durchführen, weil ich dann vor dem Rennwochenendstart gehe ich auf die Regeneration, weil sie durchgehend einfach 7 Tage ihren Körper schinden und fordern. Natürlich wirklich gut entgegen mit Ernährung und auch mit der Sportnahrung. Da können wir noch Sport später dazu kommen. Für mich ist es extrem wichtig, dass die Jungs am Wochenende kopffrei, mental, Kopf muss frei sein und der Körper hat sowieso schon genug Belastung mit der Anspannung zusätzlich noch. Die Trainings sind auch schon Anspannung. Die Qualifyings und die Rennen. Dazu gibt es für mich am Wochenende für die Jungs absolut keinerlei Trainingseinheiten. Die können, wenn sie möchten, abends mit dem Rennrad noch locker zur Regeneration leicht um die Strecke fahren, in Bewegung bleiben, allerdings keine Belastungen. weil wir schon genug Belastung am Wochenende haben und es ist wichtig, dass man topfit und sich mental auch stark aufs Bike setzt und nicht noch am Wochenende geschunden wird. Das kann man nicht machen, geht gar nicht.
Aber das ist wieder total verrückt, ne? So, da wird die Wahrnehmung für mich so ein bisschen klar, ne? Wenn ich die quasi Rennrad fahren sehe, ne? Oder also ich selbst, ich sag mal, man kennt das ja auch so aus dem Hobby-Rennsport-Bereich, also jetzt nicht IDM, aber weiß nicht, IRLC zum Beispiel oder andere Klassen wie German Motor Masters oder die Bike Promotion, IBPM heißt das, glaube ich, International Bike Promotion, irgendwas, keine Ahnung, Meisterschaft. Da wird ja auch viel in diese Richtung gemacht, ne? Und wenn ich die aber da durch die Gegend laufen sehe oder fahren sehe, dann ist das für mich schon einfach gefühlt Hochleistungssport, ne? Weil die halt so schnell rennen oder so schnell Rad fahren oder so viel Zeit auf der Rolle verbringen, dass ich als Lauch denke, boah, das kann ja gar nicht gut sein. Aber das, so wie du das beschreibst, ist das ja einfach nur eine Frage der Perspektive, ne? Von welchem Niveau ich sozusagen komme.
Ja, genau. Ich sage mal so, es ist für einen Außenstehenden relativ schwer einzuschätzen. Ich weiß auch nicht, was andere Fahrer machen. Also die Fahrer, die ich jetzt betreue, IDM, WM, die kriegen von mir ganz klar das Zeichen, dass zum Vorlauf, zum Wochenende Regenerationsläufe zu Hause noch oder leicht Radfahren, kein Krafttraining mehr, gar nichts. Einfach mal dem Körper Ruhe geben, dass ich die Akkus zum Wochenende hin komplett voll habe und dann komplett abrufen kann. Weil, wie gesagt, es ist wichtig, es ist schon zusätzlich, also ich habe im Trainingsalltag nicht den mentalen Stress wie am Rennwochenende. Und wenn ich da noch trainieren würde, habe ich einfach noch eine Zusatzbelastung plus die Rennbelastung, das ist zu viel.
Aber was machst du denn, wenn es ein Wochenende gefolgt vom nächsten Wochenende Rennveranstaltungen sind?
Dann mache ich so, dass ich, also die Trainingseinheiten, die fordernd sind, die lasse ich dann zwischendrin relativ, ich sage mal, die lasse ich eigentlich weg. Ich lasse die Jungs einfach nur das machen, was sie für sich, ich sage immer, macht zwischen den Wochenenden, wenn es aufeinanderfolgend ist, macht das Training so, wie ihr es für euch hört in euch selber rein. Ihr müsst selber mit dem Kopf euch selbst einschätzen können, weil wenn ich denen jetzt eine Vorschrift mache und sage, du darfst nicht trainieren, das nagt wieder an der Verfassung, weil die sagen, ah, wenn ich jetzt nicht trainiere, dann bin ich rückläufig, dann werde ich jetzt am folgenden Wochenende schlechter sein. Ich sage immer, macht so, wie ihr es für richtig haltet, aber ihr könnt ein, zwei Einheiten machen für euch. So wie ihr denkt, es gibt keine Vorgabe von mir oder irgendwas. Aber zum Wochenende hin muss Regeneration her, weil am Wochenende gilt's. Das unter der Woche ist jetzt, da wird nicht, ist nicht entscheidend. Zwar schon, wie sag mal, auf Dauer gesehen, ja, aber nicht von einem Wochenende aufs andere.
Jetzt ist es ja, also du hast ja gesagt, okay, Cardio sehr, sehr wichtig. Grundsätzlich, jeden Muskel, den du stärkst, ist ein guter Muskel sozusagen auch fürs Motorradfahren. Im Hintergrund rums die Tür bei Michel, da ist wieder ordentlich was los. Aber mich würde mal interessieren, so von der Aufteilung her, ja? Also Flexibilität spielt eine große Rolle. Wie viel Prozent geht denn so in den Bereich Kraft? Wie viel Prozent in Ausdauer? Wie viel Bereich irgendwie in Flexibilität bei so einem Rennfahrer? Und würde sich das maßgeblich unter scheiden, wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach für mich so ein bisschen fit werden.
Ja, wird es schon, weil ich sage mal, wenn jetzt jemand, der nur auf der Straße fährt, du fährst jetzt keine Hobby-Rennveranstaltung, rennstreckemäßig, oder?
Ja, ab und zu mache ich so Renntraining, aber ich fahre nicht so wie der Michel da, wie so ein Gestörter bei irgendwelchen britischen Rennserien mit.
Ja, also in dem Bereich, sage ich mal, ist es im Allgemeinen für den Alltagsmenschen, so wie mich auch, sehr wichtig, dass man seine Muskulatur einfach aufbaut, nicht zu stark, aber dass man einfach was macht, um die Muskulatur zu stärken. Ja, also für einen Normalgebrauch, sage ich, ich fahre ja auch auf der Straße mal so mit meinem Bike rum und ich merke halt einfach, wenn ich von der Muskulatur gerade im Aufbau bin, wenn die Muskulatur gestärkt ist, dass ich viel, viel stabiler auf dem Motorrad, nicht wie ein nasser Sack aus dem Sattel sitzt quasi, sondern einfach das Motorrad bewegen kann mit meinem Rumpf, meinem Körper, den Beinen und dem Oberkörper, dass es ein Zusammenspiel gibt. Ausdauer ist natürlich für uns auf der Straße zum Spaßfahren, in Anführungszeichen, nicht so wichtig. Im Allgemeinen natürlich klar, man soll Ausdauertraining machen, Herz-Kreislauf-System im Allgemeinen wichtig, aber was beim Rennsport, sage ich mal, spielt die Ausdauer eine sehr, sehr viel größere Rolle, die ich noch explizit trainieren muss. Flexibilität ist für alle wichtig, auch für Hobbyfahrer. Aber
warum ist es so wichtig? Vielleicht das mal, um das einzuordnen.
Ja, man sollte schon flexibel bleiben. Ich sage mal, wer will schon, wenn er sich bückt, sich fast schon irgendwelche Bänder abreißen? Oder wenn man jetzt mal versucht, allein nur eine Kniebeuge zu machen, eine korrekt ausgeführte Kniebeuge, haben viele das Problem, dass sie beim Runtergehen die Fersen anheben, automatisch, weil die Bänder verkürzt sind. Das spielt alles zum Beispiel zur Flexibilität, in der Flexibilität eine Rolle.
Also ich muss sagen, in dem Kontext, ich finde Flexibilität für mich immer sehr wichtig. Mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass ich nicht in der Lage war, mich so auf dem Motorrad komplett so nach hinten zu drehen und noch was zu schauen. Und das ist ja dann, also sollte man jetzt im Straßenverkehr wahrscheinlich eh nicht die ganze Zeit machen, aber es gibt ja durchaus Situationen, wo du im Rückspiegel einfach relativ wenig siehst oder bei so alten Motorrädern oder in so krassen Zweizylindern, da wackelt dann ja auch mal der Rückspiegel ordentlich. Bei so einer Autobahnauffahrt meine ich jetzt beispielsweise. Ja, und da ist es mir halt total wichtig, das merke ich immer. Und was ich noch so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung kenne, ist Bänderriss und so. Habe ich mir letztes Jahr zugelegt. Und was dann krass war, war halt einfach im Anschluss beim Laufen. Also ich musste erstmal, ich weiß nicht, Christoph, das weißt du länger besser als ich, ein, zwei Wochen relativ stillhalten oder ruhig halten. Und wie danach ich auf der einen Körperhälfte wie so ein Oger durch die Stadt gelaufen bin und erstmal wieder so richtig eine Dehnung reinbekomme, weil das irgendwie alles so verklebt war und sich also richtig furchtbar anfühlt. Und da bin ich der Meinung, ich weiß nicht, ist das so, wenn man sich viel dehnt, dass man hier auch einfach eine Verletzung vorbeugen kann?
Ja, ja klar, auf jeden Fall, auch bei Stürzen. Je flexibler ich bin, desto unverletzlicher bin ich beim Sturz zum Beispiel. Ist ja klar, wenn die Bänder nicht geschmeidig und weich sind, sondern einfach nur starr und verkürzt, dann reicht ein kurzer Ruck. Dann kann so schon mal ein Sehnenansatz kann schon mal anreißen oder komplett abreißen. Das kann schon.
Also an dieser Stelle würde ich jetzt sagen, wir haben ja gerade eben die Testübung schon mal gehört. Jeder, der jetzt unseren Podcast mit Kopfhörern hört und irgendwo in der Bahn steht oder vielleicht auch zu Hause an der Spüle, versucht jetzt mal eine korrekt ausgeführte Kniebeuge zu machen. Und wenn er merkt, die Fersen heben sich dabei so ein bisschen vom Boden ab, da wisst ihr schon Bescheid. Da ist Handlungsbedarf auf jeden Fall.
Ich würde gerne ein Video davon sehen, wie ihr an der Bahn mit Kopfhörern auf einfach aus dem Nichts mal eine Kniebeuge macht.
Das ja, also am besten noch die unbekannte Nebenstehende oder den Nebenstehenden fragen, ob er mal kurz das Handy hält. Ja. Ein Boomerang, davon wäre auch sehr schön, muss ich sagen. Das macht die Sache noch dynamischer. Also,
aber wenn wir da was sehen, das wäre mein Highlight in diesem Corona-Blues, mal sowas geschickt zu bekommen.
Ich wollte sagen, derjenige, die das schicken, bekommen von uns, also auf jeden Fall von mir, beim Treffen zum Gasgeflüster, zur Gasgeflüster-Ausfahrt mindestens ein Bier spendiert. So nämlich.
Ja, ich lege noch eins auf.
Ja, das wäre mal eine gute Idee. Wäre auf jeden Fall witzig zu sehen.
Ja, ich meine, der Michael hatte tatsächlich, das ist ja auch irgendwie sowas, ne? Also, weshalb du auch in deiner Funktion, glaube ich, da recht wichtig ist, ne? Wir haben das bei Michael gesehen, als wir mit ihm mal so ein bisschen dieses Fitnessprogramm Motorrad angegangen sind und gesagt haben, okay, es kommt natürlich auch auf den Rumpf drauf an. Du hast es eben auch angesprochen, Christoph, wenn man normal Motorrad fährt, ja, natürlich auch die Beinarbeit. Ich glaube auch im Alltag, jedem, dem mal das Motorrad umgefallen ist, der merkt halt, wie schwer so 200 Kilo sind und dass es da halt auch gut Muskulatur braucht, um so ein Motorrad aufzuheben. Und die Vorstufe ist ja, dass dir so ein Motorrad gerne mal wegkippt. Und wenn man das dann noch abfangen kann, ist gut, aber auch danach merkt man erstmal, was der Muskel da so alles mitmacht. Also zumindest mir so ergangen, einmal zur Seite weggekippt, das Motorrad abgefangen, weitergefahren, das Bein auf die Fußraste gesetzt und gedacht, olla, was ist denn da auf einmal am Oberschenkel passiert? Das ist ganz schön krass, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn man dann so ein Trainingsprogramm macht, die Ausführung ist halt nicht so leicht. Eine Liegestütze ist nicht gleich eine Liegestütze, auch wenn der Michel mittlerweile angeblich davon 30 am Stück macht.
Moment, das habe ich ja so nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt 30 am Stück. Ja, ich habe gesagt 30 im Tagesverlauf. Und ja. Ich habe jetzt...
Das muss ich schon... Das ist gut.
Nee. Also 30 am Tag, das war quasi die Prämisse. Und ich muss sagen, für mich, ne, also ich rede jetzt ja quasi als Lauch, ne, und ich kann ja auch wiederum nur aus meiner Position sprechen, ne, und wir haben das Fitnessprogramm vom Christoph vorhin schon angedeutet, was wir damals aufgezeichnet haben, da gibt es eben die Übung für zu Hause, da gibt es die Übung mit TRX-Bändern, da gab es die Übung an den Geräten, und was für mich tatsächlich immer die größte Herausforderung waren die korrekt ausgeführten Liegestütze in der entsprechenden Wiederholungszahl. So, das war für mich immer Pain in the Ass, ne? Und ich habe das auch wirklich nicht in dieser eigentlich geforderten Intervallen hinbekommen. Und ich habe mir jetzt aber gedacht, und das ist ja auch so meine Erfahrung, für mich ist es ja in erster Linie erstmal als Einsteiger, ne, als derjenige, der damit anfängt, für mich ist es in erster Linie ja erstmal egal, ob ich die 30 Liegestütze am Stück mache, ob ich 3x10 mache, ob ich 5x6 mache. Unterstrich zählt, dass ich es gemacht habe. Und wenn ich jetzt in der ersten Woche 5x6 mache und dann in der zweiten Woche schon 3x10 schaffe und in der dritten dann 2x15 und in der vierten dann 1x30, dann habe ich für mich die Befriedigung und für mich ja in Anführungsstrichen mehr erreicht, weil ich ja meinem Ziel näher komme mit befriedigenden Erlebnissen und Ergebnissen, als immer die 30 zu versuchen und gefühlt jedes Mal deprimiert aufzustehen. Also das ist meine Motivation. Es gibt natürlich Leute, die kommen da anders klar. Aber meine Überlegung war halt auch, naja, so egal was ich mache, wenn ich die Kondition möchte, also die Ausdauerfähigkeit, ne, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf der Baustelle anfängst zu arbeiten, du schaffst auch nicht von Beginn an, drei Doppelzentner in der Gegend rumzuschleppen, sondern du fängst mit 25 Kilo an und dann steigerst du dich da quasi hoch. Und ist für mich so die Botschaft, die ich jetzt an der Stelle noch versenden will. Egal wie, macht es richtig, und wenn es halt nicht in der Anzahl geht, die gefordert ist, na, ist egal, dann mach halt weniger, aber nächste Woche schaffst du mehr und übernächste schaffst du noch mehr. Und nach 4 Wochen erfüllst du dann dein Ziel und alle sind glücklich und du hast dich weiterentwickelt.
Richtig, ja.
So nämlich.
Otto, ja, so nämlich. Wir hatten aber jetzt, darauf wollte ich tatsächlich noch so hinaus, ne, weil ein Punkt, du hast es vorhin schon angedeutet, der Jan jetzt eben auch nochmal mit den Bänderverletzungen und den Dehnungen. Stürze sind ja quasi im Rennsport allgegenwärtig. Das Ding wird halt einfach mal weggeschmissen im Qualifying, im Training, da wird die Karre wieder zusammengeklöppelt und dann geht es im Qualifying wieder raus und dann im Rennen sowieso. Die Fahrer stecken das auch aufgrund ihrer Fitness und Beweglichkeit relativ gut weg, aber spüren tun die das ja natürlich trotzdem. Und wenn man dann als Fahrer, den Luxus hat, jemanden wie dich an der Seite zu haben, hat man natürlich auch die Möglichkeit, so wie du es gesagt hast, mit irgendwelchen Tapes und Massagen etc. Die Sache anzugehen. Was sind denn da so die klassischen Probleme, will ich es mal sagen? Oder was sind denn so typische Belastungen, die der Fahrer da aushalten muss? Weil das ist ja auch für den Hobbyfahrer interessant, weil auf die Schnauze legt sich jeder irgendwann mal.
Das ist immer ein großer Unterschied, ob ich nur einen Rutscher habe oder ob ich einen klassischen Highsider habe, wo ich dann mit meinem Körper komplett auf dem Asphalt aufschlage oder vielleicht, wenn es ganz dumm läuft, das Motorrad noch in den Rücken kriege oder so. Na, da wird es halt ein bisschen schwierig, was Prellungen betrifft, halt, da hilft einfach nur kühlen. Aber jetzt sagen wir so Geschichten, jetzt zum Beispiel den Sandro habe ich damals kennengelernt, als er kurz nach seinem Sturz in Assen, als er sich die Schulter verletzt hatte, was man relativ schnell hinbekommen hatten. Also Schulterverletzungen sind sehr oft das Problem, weil die Schulter ist ein sehr komplexes Gelenk, hat die Schultergelenkspfanne ist einfach nur circa ein Drittel, was den Oberarmkopf hält. Den Rest hält diese vielbesagte Rotatorenmanschette, die man so oft hört und weiß oft gar nicht, was es eigentlich ist. Es sind verschiedene Bänder, Bandstrukturen, Muskelbereiche, die quasi den Oberarmkopf in der Schultergelenkspfanne, nenne ich es jetzt mal, halten. Und dadurch, dass ich halt da das Gelenk so komplex sein muss, weil ich ja extrem viel mit dem Arm machen kann, in verschiedenen 360-Grad-Bereichen, ist es natürlich sehr verletzungsanfällig, im Gegensatz jetzt zu einem sehr eng und Bewegungsumfang eingeschränkten Hüftgelenk.
Genau, also wie muss man sich da dann das Training oder die Physio-Sitzung, Massagesitzung etc. vorstellen? Also was kann man denn in so einem Fall dann mit den Fahrern machen, was du vielleicht auch mit dem Sandro dann durchgeführt hast?
Also beim Sandro war es jetzt in dem Fall so, dass ich schaue jetzt speziell nicht nach dem, wo der punktuelle Schmerz sitzt, sondern ich schaue einfach drumherum. Ich schaue mir das muskuläre Zusammenspiel an in dem Bereich, um das Gelenk herum, zum Beispiel gerade die Schulter, wo viele andere Muskeln auch noch mit reinspielen, von der Festigkeit her. Und konnte dann dementsprechend die umliegenden Muskulaturen so, weil die waren natürlich auch von dem Sturz, es gibt einen kurzen Ruck und dann der Muskel verkrampft dann quasi, der Muskel macht zu und der Muskeltonus bleibt dann relativ stark hoch, also hoch erhalten, das heißt, der lockert sich nicht mehr richtig. Und dadurch habe ich natürlich ein sehr ungünstiges Zugverhältnis auf das Gelenk, beziehungsweise auf den Punkt, der dann nachher wehtun würde, zum Beispiel das Schulterdach oder der Ansatz vom Schlüsselbein auf dem Schulterdach. Teilweise gibt es auch diese Geschichten wie dieses Impingement-Syndrom, wenn man den Bizeps-Sehnenansatz, wir haben ja zwei Sehnen in dem Bereich, eine läuft auf dem Oberarmknochen direkt drauf und die andere läuft ins Schultergelenk rein. Ich kann es ein bisschen gröber umschreiben jetzt. Wenn ich da eine Engstelle habe, gerade durch so einen Sturz, wenn es die Brustmuskulatur dicht macht bei so einem Sturz und es zieht den Oberarm oder die vordere Schulter und es zieht mir den Oberarmkopf relativ weit nach vorne, habe ich relativ wenig Luft noch zwischen dem Schulterdach und dem Oberarmkopf. Und dort entstehen dann Reibungen, was natürlich wieder eine Wassereinlagerung, eine Reizung herausfordert und dadurch habe ich noch weniger Platz und dann habe ich ein Problem. Und das sind solche Geschichten, wo ich dann dementsprechend die Muskulaturen drumherum bearbeite, dass diese Fehlstellung, in die sie reingezogen wird, wieder entlastet und lockert. Und dann arbeite ich ja mit diesem Kinesiotape, was in dem Bereich sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, ich hatte jetzt letzte Woche auch wieder zwei Leute Schulterprobleme, ein Bodybuilder und auch ein Rennfahrer. Das Tape dementsprechend, es geht ja um die Anlagetechnik, das Tape drauf gemacht und schon direkt eine Stunde, nachdem das Tape drauf war, kriege ich einen Anruf, dass die Schmerzen zu 90% weg sind und sich das Schultergelenk sich sehr, sehr stabil anfühlt und so, wie es eigentlich sein soll. Und diese Leute trainieren am nächsten Tag, gerade der Bodybuilder, am nächsten Tag direkt schwer Schulter und ruft mich danach an und sagt, hey, ich hatte keinen Schmerz mehr, gar nichts mehr.
Das kann ich tatsächlich bestätigen. Ich hatte auch mal meine Schulter gebrochen mit Kinesiotape. War gut, wobei ich da sagen muss, haltet euch an Leute wie ein Christoph. Irgendwelche YouTube-Videos und Do-It-Yourself ist in dem Kontext, also nach meiner Erfahrung, echt scheiße. Kann vielleicht auch mal in meinen zwei linken Händen liegen. Aber die eigentliche Wirkung kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Ja, also es funktioniert sehr gut, gerade auf der Rennstrecke, wenn ich jetzt keine... wenn ich nicht viel Zeit habe, zwischen Qualifying, Sturz zum Beispiel. Ich hatte 2019 hatte ich einen Sturz von einem Fahrer vom GSX-R Cup damals noch. Das Knie war sehr stark angeschwollen und es konnte nicht mehr abgewinkelt werden. Es war auch beim Rennarzt alles gut, nichts gebrochen, einfach nur das Wasser im Knie durch den Aufprall, Prellung, starke Prellung, war auch verfärbt, also bläulich. Und das Knie konnte nicht angewinkelt werden. Der kam dann zu mir, war relativ aufgelöst und meinte, ah, verdammt, ich kann jetzt morgen kein Rennen fahren, weil mein Knie, ich kann ja nicht auf dem Rennmotorrad sitzen, es geht ja nicht, weil es nicht abwinkeln kann. Ja, dann habe ich gesagt, okay, probieren wir es aus. Dann gibt es eine spezielle Lymphdrainageanlage von Kinesiotapes, was die Wassereinlagerung über die Anlagetechnik mit, sie hat eine bestimmte Technik, die man dann anlegen muss, mit Zugstärke, verschiedene und so, die Lymphbahnen quasi anregt, um dieses Wasser, was dort eingelagert ist im Knie, rauszutransportieren. Und das war das erste Mal, das war kurz nachdem ich diese Fortbildung gemacht hatte und dachte mir, ja, ich probiere das jetzt mal, weil bevor der morgen nicht fahren kann, schlechter kann es nicht werden. So gesagt, getan, Tape drauf, am nächsten Tag kurz vorm Rennen kam er zu mir, nimmt mich in den Arm, zeigt mir sein Knie, sagt, schau mal, die Schwellung war tatsächlich zu 90% weg. Die Farbe war noch da, aber er konnte das Knie anwinkeln, er konnte das Rennen fahren, hat sogar sehr gut abgeschlossen. Und dann war es echt so, dass ein paar Tage später bekam ich ein Bild geschickt per WhatsApp, als irgendwann mal dieses Tape löst sich ja nach 4-5 Tagen. Und es war tatsächlich so, dass das Knie war komplett blau und dort, wo diese Lymphbahnen saßen, das sind so Tape-Streifen zu einem Zentimeter Breite, war tatsächlich, also überall, wo das Tape saß, war Hautfarbe. Also scharf abgegrenzt Hautfarbe, wie ein Negativ-Tattoo sah das aus.
Krass.
Also es war unglaublich. Und das hat mich dann, man macht ja dieses Ding und diese Ausbildung und sagt, ja, das hilft, gut. Es wird auch viel erzählt bei der Ausbildung, aber das ist dann wirklich tatsächlich so krass. Also das hat mich dann zu 200% überzeugt und seitdem, also ich arbeite sehr gern mit diesen Tapes, auch am Red Bull Ring, mit dem Gradinger Thomas hat man auch das mit der Schulter ein bisschen, die hat sich einfach blöd angefühlt, komisch, er hat gesagt irgendwie, er kann schon fahren, stabil, alles gut, aber es fühlt sich falsch an irgendwie, das im Gelenk selber ist das wie wenn einen starken Muskelkater oder so. Dann haben wir diese Tape-Anlage gemacht zur Schulterstabilisation und dann schaut er mich dann an, bewegt seine Schulter und sagt, hey, das ist ja, als wäre nichts gewesen. Unglaublich. Und somit mit dieser Tape-Geschichte, auch mit, also alles, was Gelenke betrifft, kann man mit diesem Tape so extrem gut arbeiten. Was jetzt im Rennsport, ich mache auch viel damit mit Verspannungen, wenn man Verspannungen hat, diese zu lösen, wenn man den Kopf nicht mehr drehen kann, Tape drauf, 3 Stunden später kann im Einzelfall jetzt, also was aus meiner Erfahrung, können die Leute den Kopf drehen, schmerzfrei. Ich weiß nicht, das ist schon beeindruckend, was man damit so machen kann, wenn man es richtig anwenden kann, natürlich.
Das wollte ich gerade sagen, weil ich habe mich immer gefragt, so, keine Ahnung, hier bessere Headpflaster im Bunt und Pink und Blau und Grün irgendwie hingeklebt und so und dann funktioniert es. Ich kann mir das oder konnte mir das tatsächlich nicht wirklich vorstellen. Ich hatte es tatsächlich auch noch nicht, also im Gegensatz zum Jan. Und mir hat da aber immer so ein bisschen auch der, ich will das nicht sagen, Glaube gefehlt, aber die Erfahrung halt einfach, ne? Das, die positive Erfahrung, dass man damit wirklich massiv Verbesserungen auch in kurzer Zeit herbeiführen kann.
Doch, kann ich auf jeden Fall bestätigen, aber lass uns mal so ein bisschen zum Ende kommen und da habe ich aber noch ein sehr schönes abschließendes Thema für alle, die eher so Team Michel sind und nicht so Team Jan, also eher ungern Sport machen. Sorry, Michel, den musst du jetzt einfach nochmal.
Ja, geben. Das war eine Steilvorlage. Nach dem Intro zur Sendung musste das jetzt
kommen. Es gibt ja aber auch noch einen ganz großen anderen Hebel für alle da draußen. Und wenn man sich den durchschnittlich 58-jährigen Motorradfahrer anschaut, der vor dem Tank immer noch so ein bisschen seinen eigenen Kessel rumträgt, kommen wir ja zu einem ganz wichtigen Thema und das ist so ein bisschen Ernährung, ne? Und ich glaube, das ist ja etwas, das sich sowohl für die Straße als auch für die Rennstrecke anwenden lässt. Mal davon ab, dass man natürlich, wenn man Hochleistungssport betreibt, sehr intensiv gewisse Sachen dann auch zu sich nehmen muss und andere Sachen vielleicht auch nicht. Gibt es so No-Gos und absolute Empfehlungen unmittelbar vor dem Motorradfahren? Also ich denke da jetzt sowohl an die Leute auf der Rennstrecke, aber halt auch für die Tourenfahrer, die jetzt vielleicht vorhaben, 8 Stunden am Stück auf dem Moped zu sitzen und damit irgendwie durch die Alpen zu knattern.
Also ich sage immer, eine umfangreiche Grundernährung, da darf auch mal eine Pizza sein oder mal, sage ich mal, ein Döner oder was. Mhm. Ich halte das immer nicht so streng. Wenn man jetzt nicht.
Das finde ich schon mal gut.
Ja, Michel, ja. Da kommen wir jetzt aber schon zum Punkt. Also Alkohol eigentlich ein No-Go. Also gerade jetzt sage ich mal im Leistungssport definitiv nein.
Und gerade vor dem Motorradfahren, ja.
Gerade vor dem Motorradfahren ist auch ein bisschen schwierig. Sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Gut, manche werden etwas mutiger dadurch, sollte man vielleicht dann so überdenken,
ob das dann vielleicht ob das ein richtiges Hobby ist dann.
Ja, genau. Ja, ich sag mal, man sollte jetzt, wenn man jetzt sagt, ich fahre jetzt eine längere Tour, nicht davor jetzt kein Schweinebraten essen mit Knödel, klar, danach will ich eigentlich eher aufs Sofa und liegen. Ich sag mal, wenn man mit der grundnormalen Ernährung, ich sag mal, alles, was am nächsten der Natur entspringt, Kartoffeln, Reis, Nudeln sind schon wieder so ein Zwischending, das ist aber auch noch okay, Fleisch, klar, jetzt für normal, wer sich jetzt umfangreich ernährt, wer jetzt vegan, klar, kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so aus. Vegetarisch, klar, Gemüse, Obst, sämtliche Milchprodukte, alles gut, aber jetzt halt nicht der Schweinebraten vorm Fahren. Auch wenn man jetzt zwischendrin mal einen Stopp macht oder so, dann vielleicht eher noch, ich selber früher im Sommer gern mal zum Wurstsalat oder so einen Stopp gemacht und ein alkoholfreies Bier dazu. Das geht schon. Aber jetzt mal jetzt nicht unbedingt sich vollknallen, dass man dann eigentlich nur Zusatzgewicht rumschleppt und eher träge ist als beweglich und ja, fit.
Also, da gibt es einen ganz, ganz großen Hebel. Michel, du wolltest dazu noch was sagen?
Ja, ich wollte das jetzt auch nochmal so zusammenfassen, wie du es jetzt, glaube ich, auch ansetzen wolltest. Alles, was einen nicht träge macht, und ich denke, die meisten von uns sind alt genug, die haben schon Erfahrung gemacht mit Lebensmitteln, und eigentlich weiß man ja so ungefähr, was man gut verträgt, was man nicht verträgt, ne? So, wenn ich halt einfach weiß, okay, ich habe gestern ein halbes Pfund Zwiebeln gegessen und heute fühle ich mich halt einfach aufgebläht und besuche die Toilette regelmäßig als normal, ist vielleicht so ein Nahrungsmittel, was man in dem Zusammenhang vielleicht eher weglässt. Was ich aber tatsächlich jetzt noch abschließend fragen wollte, also wir haben jetzt quasi das Ernährung, ne? Also ganz lapidar gesagt, friss keinen Scheiß. Und wenn ich jetzt aber sagen möchte, hey, ich bin noch mehr Lauch als der Michel oder genauso Lauch wie der Michel und fange bei null an, sag mal, oder kannst du, sagen wir mal, drei, vier einfache Übungen nennen? Also, so, sagen wir mal, für die Kniebeuge, dann die Liegestütze und was weiß ich, Rumpfkreisen oder was auch immer, von dem du
Ja, lass
sagen
mir das
würdest.
doch sagen, bevor du es selbst erstellst.
Nein, das war ja nur ein Beispiel. Also, ne, die Liegestütze hatte ich genannt, die Kniebeuge hat man schon, Rumpfkreisen, weiß ich nicht, ob das was bringt. Aber dass er halt sagt, keine Ahnung, macht jeden Tag 20 mal XY, dann seid ihr zumindest mal, habt ihr den ersten Schritt gemacht und habt einen Einstieg.
Also ich sage mal, die Grundübungen, Kniebeugen, Liegestütze, wenn man hat, auch Klimmzugstange. Das sind so die Grundübungen mit dem eigenen Körpergewicht, wo man den Großteil des eigenen Körpergewichts tragen muss, beziehungsweise ziehen oder drücken. Das sind so ganz sinnvolle Dinge, die ich jetzt Leuten empfehle, die noch gar nichts gemacht haben, einfach mal damit ein bisschen anzufangen. Gerade diese Challenge, wie du sagst, Michel, am ersten Tag mal 5 Liegestütze oder 4, am zweiten Tag mache ich vielleicht Pause, weil ich das dann merken werde. Solange ich Muskelkater habe, sollte ich sowieso dann nicht wieder reintrainieren. Dann das einfach signifikant einfach immer steigern, nach und nach, dann merkt man dann irgendwann schon Fortschritte und dann sieht man es natürlich auch direkt im Spiegel, wenn man da mal was tut, wenn im Vergleich zu vorher, wenn man nichts gemacht hat. Aber ich sage mal, gerade ich muss jetzt auch mal verweisen auf diese Videos, die wir gemacht hatten, da ist eigentlich perfekt alles so erklärt und auch gezeigt, visuell noch und die korrekte Ausführung, was ja auch wichtig ist, wie du vorhin schon sagtest, eine Liegestütze ist nicht gleich eine Liegestütze. Wenn man es da natürlich dementsprechend eine Vorgabe hat und sich danach so einen Mini-Trainingsplan, wie wir es ja dort auch dargestellt haben, zurechtlegt und das ein, zweimal mit so einem Video ein bisschen macht und die Anleitung hat und es danach weiterführt, das ist natürlich perfekte Grundlage.
Ich denke, sind noch mal ein paar Übungen, die uns das Ende oder zumindest das Ende hier einläuten können, aber für euch da draußen eine gute Grundlage bieten können für Neujahrsvorsätze. Denn lang ist es nicht mehr hin, um genauer zu sein, noch einen Monat. Das heißt, ihr könnt jetzt auch noch 30 Tage, wie der Michel, die 30 Tage Liegestütze-Challenge machen und im Anschluss richtig einsteigen in das neue Jahr 2022. Davor ein bisschen die gerade noch angekratzten Ernährungstipps mitnehmen, um vielleicht das Weihnachtsfest nicht völlig aus dem Ruder laufen zu lassen. Ich nehme super viel mit. Christoph, herzlichen Dank, dass du da warst. Danke für die spannenden Einblicke. Und dann wünschen wir dir viel Erfolg mit deinen neuen Herausforderungen im nächsten Jahr bei der Weltmeisterschaft, dass du alle fit und gesund hältst und damit vielleicht die ein oder andere Zehntel bei deinen Kunden noch rausholen kannst.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut, wieder mal, Michel und Jan. Ja,
Sehr
witzig, wenn
gerne.
man sich mal nach langer Zeit mal wieder hört und vor allem auch kurz, wie vorhin kurz im Videocall mal wieder sieht und sagt, ach, guck, sag mal, die sehen ja immer noch so gut aus wie damals.
Der alte
Unverändert, das ist
Charmeur.
leider das Traurige bei uns beiden.
Ich wollte sagen, er war der Hübscheste in der Runde und verteilt jetzt hier
Ja,
solche Komponente, Komplimente.
Nee, auf jeden Fall vielen Dank. Und ja, ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall oder sehen uns auch demnächst mal wieder,
ach, wenn es
dann
schön
möglich ist.
Ja.
Und dann trinke ich auch mal ein Bier mit, auf jeden Fall.
Oh, sehr schön. Da gönnst du dir richtig. Das hören wir gerne. Da laden wir dich zu ein. Christoph, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Auf bald. Tschüss.
Ciao, ciao.